Eine Stelle, wo eben dieses Asylverfahren schon seit ein, zwei Jahren geht und man da überhaupt nicht weiterkommt, und ich lese jetzt einfach mal so mitten aus dem Roman. Julia, so heißt die Heldin, Julia wartete immer noch auf eine Nachricht von ihrem Anwalt, den sie monatlich bezahlte, der aber eigentlich keine große Lust hatte, sich gerade mit Faisans und mit ihrem Fall zu beschäftigen. Warum sollte er das auch? Also suchte sie ihn auf und befragte ihn. Zum ersten Mal widersprach er nicht, als sie andeutete, dass die Aussichten für einen pakistanischen Staatsbürger womöglich nicht die allerbesten seien. Er widersprach nicht. Im Gegenteil. Er räumte ein, dass Pakistan nicht gerade ein Vorzeigeland der Fluchtverfolgung und Vertreibung sei. Er werde sich jedoch bemühen. Sie fragte, was im Falle einer Ablehnung des Asylantrages eigentlich geschehen werde. Der Anwalt: Es werde zwischen zwei Arten der Ablehnung unterschieden, einer einfachen Ablehnung sowie einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet. Bei einer einfachen Ablehnung werde der betroffenen Person eine Ausreisefrist von 30 Tagen gesetzt, bei einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet betrage die Ausreisefrist nur eine Woche. Zum ersten Mal bekam Julia eine Ahnung von Faisans Panikattacken. Den Betroffenen stünden, so der Anwalt, in jedem Fall aber Rechtsmittel zur Verfügung. Man könne gegen die Entscheidung auch klagen, sofern man das Geld habe. In diesen sich endlos hinschleppenden Gesprächen tauchte zum ersten Mal eine ganz andere Möglichkeit des Vorgehens auf. Der Anwalt kam erst nach mehreren Anläufen darauf zu sprechen. Wenn Julia bereit wäre, Faisan einen völlig neuen Status zu verleihen jenseits des Asylverfahrens, wenn sie eventuell darüber nachdenken würde, ihrem Freund, ja, wie soll er sich ausdrücken, ihn zu heiraten, dann wäre sein Hierbleiben deutlich leichter, ja, durchaus möglich. Es sei, so der Anwalt, nüchtern betrachtet die einzig realistische Möglichkeit, für ihren Freund hierbleiben zu können. Julia hörte all diese Worte, möglicherweise, eventuell, nüchtern betrachtet, realistisch, wie Arztworte, die sich allmählich zu dem Wesen einer Krankheit vortasten und dann zu einem Eingriff anraten, und zwar zu einem deutlichen Eingriff. Als säße sie bereits in einem Arztzimmer und würde die entsprechenden Formulare ausfüllen. So fühlte sie sich. Und wenn sie sich nicht als Patientin fühlte, dann wie die Angehörige eines schwerkranken Patienten, wenn ein Arzt ihr mitteilt, wie aussichtslos die Lage eines Kranken ist und der Patient nur noch durch die Übertragung eines fremden Organs gerettet werden könne, sofern sie dieselbe Blutgruppe habe und bereit wäre, ein solches Organ zu spenden. Sind Sie dazu bereit? So klang das. Denken Sie mal darüber nach. Ihr Nachdenken war ein einziges durchgehendes Selbstgespräch. Unter keinen Umständen hatte sie jemals heiraten wollen. Dies war nicht irgendein Vorsatz gewesen, sondern ein Lebensvorsatz, eine fundamentale Lebensentscheidung. So wie man sich entschließt, niemals zu töten oder den Kriegsdienst zu verweigern. Keinesfalls heiraten. Ihre Eltern waren bereits abschreckende Beispiele. Jede einzelne Ehe der Welt war für sie ein abschreckendes Beispiel. Schon die Grundidee einer Ehe war für sie ein Schrecken, ein lebendig begraben werden. Sie dachte an Kierkegaard: Nie lasse man sich auf die Ehe ein, oder die Freundschaft ist bereits gefährlich, die Ehe ist es noch viel mehr. Oder wenn zwei Menschen sich ineinander verlieben und ahnen, dass sie füreinander bestimmt sind, so gilt es, den Mut zu haben, abzubrechen. Sie hatte diese Sätze in ihrer Magisterarbeit zitiert, in einer nicht enden wollenden Arbeit, in der es, wie sie jetzt eigentlich erst wirklich merkte, um die Unhaltbarkeit der Ehe ging, in jeder Hinsicht, in philosophischer, literarischer und in ästhetischer Hinsicht. Und wenn sie in ihrer Arbeit nicht Kierkegaard zitiert hatte, dann Oscar Wilde oder Johann Nestroy. Ich bin immer wieder gerne bei Hochzeiten, schon das Bewusstsein, dass es nicht meine eigene ist, macht, dass meine Brust sich froh und frei hebt. Derlei Sätze. Sie sprach mit Freundinnen und Freunden. Die einen sagten, sie könne doch nicht einfach heiraten, nur damit ein Mensch hierbleiben kann, sie gehe damit zu weit. Die anderen erwiderten, die einzig tragfähige Rechtfertigung für ein solches Unding wie eine Ehe sei genau das. Wenigstens könne ein Mensch dadurch einen Platz finden, einen Lebensplatz. Für die einen war es eine Form von Kannibalismus, für die anderen ein ehrenwerter Opfergang. Die Sätze flogen ihr um die Ohren. Zum Beispiel der Satz aus dem Kleinen Prinzen: Du bist zeitlebens für das verantwortlich, das du dir vertraut gemacht hast. Der Satz war ein Dammbruch. In dieser Zeit steigerten sich ihre E-Mails und SMS-Nachrichten an den Bruder zu einem Dauerton. Während für Julia diese Eheschließung nur eine Möglichkeit war, eine letzte verzweifelte Möglichkeit, wusste Johannes längst, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen war. Und indem sie bereits gefällt oder gefallen war, hörte er zwischen den Zeilen ihre ganze Wut. Sie gebrauchte das Wort Zwangsehe, eine staatlich erzwungene Zwangsehe. Seine Antwort: Niemand könne sie zu einer Ehe zwingen, noch nicht einmal sie sich selbst. Ihre Antwort: Der Staat zwinge sie, der Umstand, dass sie mit Faisern zusammenbleiben wolle, zwinge sie. Die Tatsache, dass sie auf keinen Fall nach Pakistan zurück könne, zwinge sie. Dass er nur das wolle, was andere von Geburt aus in diesem Land schon gewährt bekommen, hier zu sein und hier zu leben. Schon der Satz aus dem Kleinen Prinzen zwinge sie: Du bist zeitlebens für das verantwortlich, das du dir vertraut gemacht hast. Die Antwort des Bruders: Nur weil ein Satz im Kleinen Prinzen stehe, sei er noch nicht richtig. Der Satz sei geradezu abstoßend und totalitär. Ihr Bruder fragte sich auch, wer sich hier wen vertraut gemacht habe, ob nur sie sich ihm vertraut gemacht habe oder nicht auch er sich ihr. Womöglich habe er sich ihr viel mehr vertraut gemacht als umgekehrt. Dann wäre er ja auch für sie verantwortlich und würde ihr eine Ehe nicht zumuten. Er könnte ja auch sagen: Es reicht. Bis hierher und nicht weiter. Es reicht. Gefährlich sind die Bisse gereizter Not, sagt ein lateinisches Sprichwort. Ihr Bruder bekam diese Not nun zu spüren, als sie eines Abends bei ihm anrief und ihren ganzen Widerwillen gegen diese Zwangsehe in immer neuen Vergleichen auf den Punkt brachte: Kannibalismus, Organspende und einiges mehr. Sie sprach sich in Rage über etwas, das längst entschieden war, das man aber auch ja anders hätte entscheiden können und auch anders hätte entscheiden dürfen. Niemand könne sie zu einer Ehe zwingen, so ihr Bruder, in einem ständigen, völlig sinnlosen Mantra. Ihre Antwort: Die Situation zwinge sie, ihr Gewissen zwinge sie, Faisans Panikattacken zwinge sie, der Umstand, dass sie nachts mal wieder schlafen wolle, zwinge sie. Und selbst wenn sie ihn heirate, so ihr Bruder, dann höre das Leben ja deshalb nicht mit einem Schlag auf. Nein, aber nein. Es gelten ja immer noch die Menschen- und Bürgerrechte, erklärte der Bruder trotz Ehe. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das und einiges mehr, das gilt ja auch noch in einer Ehe. Sie könne jederzeit aufstehen und gehen, kurzen Prozess machen, sich scheiden lassen. Eine Ehe könne man übrigens leichter scheiden lassen als eine Beziehung, das sei ja immer noch ein Vorteil. Oder sie könne von vornherein eine solche Verbindung als vorläufig, vorübergehend, provisorisch, begrenzt, minimalistisch oder als auch was auch immer ansehen, nur nicht als normale Ehe. Für einen Moment hielt sie inne, als würde sie das durchdenken, um dann zu erwidern, all das gelte genau nicht oder nicht mehr oder nie mehr wieder, weder bei ihr noch bei irgendjemand sonst. Wenn man im Leben schon kaum Nein sagen kann, wie kann man es dann in einer Ehe? Wenn man im Leben keine Grenzen ziehen kann, wie dann in einer Ehe? Sie nannte das eine Einsamkeit zu zweit, eine gelebte DDR, ein Stacheldraht, ein Plattenbau, vor allem aber ein Abschied und an erster Stelle ein Abschied von sich selbst. Sie hatte einiges getrunken, ihre Antworten klangen verzweifelt. Sie sprach staccatoartig. Erst jetzt bemerkte Johannes, dass Faisan in diesem Gespräch die ganze Zeit zugegen gewesen war. Faisan hörte es Wort für Wort. Was sie ihm vielleicht niemals direkt gesagt hatte und auch gar nicht hatte sagen können, jetzt sagte sie es ihrem Bruder in einem nicht enden wollenden Verzweiflungsausbruch. Bis Faisan, der wie ein lebloses Ding in einer Ecke gesessen hatte, aufstand und sagte, er liebe sie, er habe sie immer geliebt und er werde sie immer weiter lieben. Er werde ihr das nicht zumuten. Er werde nachher packen und zur Sammelunterkunft gehen und von ihr ablassen und wieder nach Hause gehen, zurück nach Pakistan. Es tue ihm alles unendlich leid. In diesem Moment fing Julia an zu weinen. Sie weinte in immer neuen Konvulsionen, so wie ihr Bruder sie noch nie hatte weinen hören, selbst in den schlimmsten Momenten ihrer Kindheit nicht. Sie hatte den Hörer zur Seite gelegt und sie weinte, zusammen mit Faisan. Alle Traurigkeit und Verzweiflung der Welt schien in diesem Moment auf den Punkt gebracht, als könnte es nicht noch schlimmer kommen. Minutenlang saß Johannes am Telefon, bis er irgendwann auflegte.